家的 pop culture。Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Herzlich willkommen zu
1000 Jahre
Popkultur. Oh. Habe ich dir jetzt nicht mehr genug Raum gelassen, das Kultur mit mir auszusprechen?
Okay, du darfst das auch gerne mal alleine aussprechen.
Du kannst auch gerne noch mal selbst, wenn du möchtest.
1000 Jahre
Pop
Kultur.
So, wir haben ja noch, wissen es auch alle.
Ja. Genau, wir haben ja auch noch Teil 2, da können wir es ja noch mal switchen.
Ja.
Schwitzen. Ja. Ja, schwitzen tun wir heute nicht hier. Es ist ein bisschen frisch nur mal zu Platz. Wir sitzen hier wieder an der Theke und versuchen uns jetzt mental in eine Metropole zu begeben.
Ja.
Der man nachsagt, dass sie niemals schläft.
Stimmt.
Ne?
Und ich glaube, das ist auch so.
Genau, ist so, ne?
Ja, mit der heutigen Episode beginnen wir nämlich eine neue Reihe, eine lose Reihe, könnte man sagen.
Könnte man sagen.
Metropolen der Popkultur. Und wir müssen mit der Stadt, der Städte beginnen.
Der Metropole.
Der Metropole schlechthin
die
eigentlich.
Die man sofort im Kopf hat eigentlich, ne?
The Big Apple.
Richtig.
Sag's.
New York, New York. New York City, New York.
Ja, genau.
Warum eigentlich Big Apple? Kannst du mir das beantworten?
Weißt du was, ich habe es jetzt noch gelesen und eine Sekunde später wieder vergessen. Das muss so öde gewesen sein.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
War das irgendwie ein Gag?
Möglich.
So ein Promotion-Gag oder so?
Möglich. Weil ich meine, New York ist jetzt nicht für seine Reichhaltigkeit des Apfelanbaus
nicht
bekannt.
Wirklich, nee. Nein.
Ist ein Gebäude, was so heißt da, Big Apple?
Nee,
ne?
Nee, ich glaube, das war wirklich irgendwas... Weiß ich nicht. Keine
ihr seht,
Ahnung.
Ihr seht,
wir sind super
vorbereitet. Ja, wir haben schon gleich.
Ja, die Basics haben wir drauf.
Genau. Also wenn da jemand Bescheid weiß, gerne uns Bescheid sagen. Ja. Auch Bescheid geben. Also, hey, macht eine Sendung über New York und wisst nicht mal, was Big Apple heißt.
Nein, wir bleiben beim Spitznamen Die Stadt, die niemals schläft.
Genau.
Das können wir uns gut merken und können es auch gut erklären.
Genau.
Ja. Fangen wir doch einfach mal mit so ein paar Fun Facts an.
Mhm.
Oder vielleicht zuallererst mit einem normalen Fact, nämlich mit der Einwohnerzahl dieser Stadt.
Oh ja.
Die größte Stadt innerhalb der USA ist, mit 8,3 Millionen Menschen, die dort leben.
Wow, ist sie wirklich?
Mhm.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Krass.
Hattest du gedacht, das wäre was anderes?
Ja, ich dachte L.A.
Nee.
Okay, abgefahren.
Mhm. Hat man das Gefühl, wenn man dort ist, dass da so viele Menschen leben, findest du?
In L.A.?
In New York.
In New York?
Ja.
Ja, schon. Also ich meine allein deshalb, weil halt einfach in gewissen Stadtteilen auch so eine krasse Wolkenkratzerdichte ist. Wo man,
dort vor allem, ne?
Ja, genau.
Ja.
Dass man denkt, okay, hier müssen schon ein paar Menschen leben.
Ja.
Ne? So in L.A. verteilt sich das auf eine sehr große Fläche, dass man denkt, hier müssen eine Menge Menschen leben.
Mhm.
Genau. Und das ist in New York so sehr geballt.
Ne? Zumindest in Manhattan jedenfalls.
Ja, in Manhattan,
ne?
Auf jeden Fall.
Genau. Mhm. Aber, und auch das lernen wir jetzt... New York besteht ja aus 5 Stadtteilen, ne? Den Boroughs, da hätten wir Manhattan, die Bronx,
genau.
Queens,
ja.
Brooklyn und Staten Island.
Ja.
Und gegründet wurde das Ganze 1624.
Mhm.
So. Kommen wir mal zu ein paar Fun Facts.
Ja, bitte. Jetzt bin ich gespannt.
Alle 4 Minuten gibt es eine Geburt in der Stadt.
Oh, wow. Doch nur alle 4 Minuten.
Ja.
Wenn du gesagt hättest, alle 4 Sekunden.
Am laufenden Band. Jeder 36. Mensch in den USA lebt in New York.
Mhm.
Kann man sich auch nicht so richtig jetzt was darunter vorstellen.
Ja,
vielleicht.
Das ist ein bisschen abstrakt, ja.
Ja, ja. Aber ein bisschen weniger abstrakt ist vielleicht die Tatsache, dass wenn Brooklyn eine eigene Stadt wäre, sie die 4. der USA wäre.
Ah, okay.
Ich kann mich noch erinnern, als es die 5. gewesen wäre. Also,
das habe ich mal gehört.
Brooklyn scheint also auch einiges an Menschen hinzugewonnen zu haben.
Mhm.
Ne? Im Übrigen, genau, L.A. ist die 2, gefolgt von Chicago.
Ah, okay.
Mhm.
Mhm.
Ja. Mehr als 800 Sprachen werden in New York City gesprochen.
Wow.
Ganz schön abgefahren, oder?
Wie viele werden auf der Welt gesprochen? Alle.
Weniger.
New
York ist da schon eigen. Nein, ich fand es auch merkwürdig. Ich dachte, 800 Sprachen ist ein bisschen... merkwürdig
das
einfach.
Ist echt heftig,
woran liegt das? Es liegt unter anderem daran, dass es dort auch Menschen gibt, die Sprachen sprechen, die heute kaum noch gesprochen werden.
Hm.
Weil deren Vorfahren irgendwann hingekommen sind, eingewandert sind und sich die Sprache dort halten konnte in so einem kleinen Kosmos, der Familie oder der Community, während in den Herkunftsländern vielleicht diese Sprache gar nicht mehr so aktuell ist.
Hm.
Ja, also das sind so Gründe. Die berühmte Subway, die U-Bahn in New York, hat 34 Linien und 460 Haltestellen.
Wow. Mhm. Mhm.
Und den schönsten Funfact, den ich gefunden habe, der sagt, dass ein New Yorker 10-mal mehr Menschen beißt pro Jahr als ein Hai. Also es werden mehr Menschen durch New Yorker gebissen als durch Haie.
Das ist ja oder crazy. Wohnen da so viele Vampire und Werwölfe, oder? Das ist ja krass. Okay. Ja. Okay. Also am besten vorher Tetanus impfen.
Ja, wahrscheinlich hat man irgendwie Bisswunden im Krankenhaus mal gecheckt und ja.
Abgefahren. Mhm. Okay. Das ist krass. Na gut. Zur Frage. Was besser ist, ein Haibiss oder ein Menschenbiss?
Ja, genau. Ah. Bisswunde mit Todesfolge ist dann wahrscheinlich, da ist dann der Hai on top.
Wahrscheinlich. Ja. Der lässt auch nicht so viel übrig, wahrscheinlich, wenn er Hunger hat.
Ja. Oder wenn er genervt wird oder so. Genau. Ja.
Krass.
Mhm. Mhm. Ja, mhm. So. Wir müssen dazu sagen, beide sind wir schon in New York gewesen und können vielleicht auch ein bisschen davon berichten, wie wir das so wahrgenommen haben, was wir daran mögen oder nicht mögen. Mhm. Aber das vielleicht im Verlauf der Sendung.
Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Ja.
Gut, dann übergebe ich mal an dich.
Okay. Ja, wo du gerade von Stadtteilen sprachst, welche Stadtteile hast du schon persönlich aufgesucht?
Ja, ich glaube tatsächlich nur zwei, nämlich Manhattan und Brooklyn.
Ehrlich?
Ich glaube schon, ja.
Abgefahren. Okay. Ja, Manhattan und Brooklyn. Definitiv.
In Queens bin ich, glaube ich, nicht gewesen,
da war ich
so weit
auch nicht.
Oben.
Da war ich auch nicht.
Was hätte man denn noch so?
Ich habe die Bronx auch nur gestriffen, aber ich war noch in New Jersey.
Weißt du was? Mhm. Ja, wobei New Jersey gehört ja nicht zur Stadt New York, ne?
Ah, okay.
Gehört nur zum Staat New York.
Ah, alles klar. Guck mal, wieder was dazugelernt. Ne? Ja, wir stimmt, es ist ja auch ein bisschen abseits.
Ist ein bisschen abseits, wird auch so behandelt, als wäre es abseits, das arme New Jersey.
Ja.
Guck mal, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe uns hier ein bisschen vorbereitet, ja, habe Karten mitgebracht.
Natascha hat Karten dabei, Karten die seht ihr jetzt zwar nicht.
Aber. Das könnt ihr nicht sehen, aber hier haben wir nochmal einen schönen Überblick über die fünf Stadtteile.
Mhm.
Da.
Ah ja.
So, ne? Und davon hätten wir Staten Island und
da ist New Jersey. Das ist wirklich.
Aber interessant, warum bist du in New Jersey gelandet?
Da war das Hotel.
Also war so schön billig, ne?
Richtig,
war
immer schön rüber. Genau,
gar
immer
nicht
gejettet.
Mal schlecht,
ja, das war ganz okay.
Ja.
Zumal die Fahrt auch echt immer ganz schön war eigentlich, weil es einem auch mal so ein bisschen eine andere Seite noch gezeigt hat. New Jersey ist ja wirklich mehr so wie so hier, so eine Vorstadt, ne? So ein bisschen so Detmold oder
genau.
so.
Ja.
Genau.
So. Weißt du, was ich gelesen habe?
Mhm.
Was so Unterkünfte, ich meine, New York ist jetzt nicht gerade günstig, ne?
Ja.
Also ist ja klar, viele reisen dorthin, um da mal ein paar Wochen oder eine Woche Urlaub zu verbringen, dass man, und auch Brooklyn bietet inzwischen ja auch nicht mehr unbedingt günstige Unterkünfte, dass man aber Queens tatsächlich antesten soll.
Okay.
Und Queens ist ja recht nah, je nachdem, wo man dann eben ist, aber auch in der Nähe von, grenzt ja an Brooklyn und Manhattan zum Beispiel. Dass man dort günstige Unterkünfte finden kann.
Guter Tipp.
Und dann vielleicht 10 Minuten länger mit der Bahn fährt oder
das
ist jetzt nicht so wild.
Ja, gut, das
tut's
ja in New Jersey letzten Endes. Da fährst du ja auch mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis du dann so im Stadtkern bist mit dem Bus. Ne, also
mit dem Bus dann immer rüber?
Genau.
Ist aber auch eine Erfahrung für sich.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es war sehr lustig. Überhaupt war es sehr lustig. Die Mentalität der New Yorker ist ja echt anders als die in L.A. zum Beispiel.
Aber so war's
Aber ich fand jetzt, ich kann dir gar nicht sagen, welche ich besser fand, weil die waren beide auf ihre Art einfach geil.
Mhm.
So. Also ich habe mich in beiden Ecken super wohl gefühlt und auch keinmal irgendwie, wirklich keinmal irgendwo gedacht, boah, hier möchtest du jetzt gerade nicht sein oder so. Also kann ich keine Erinnerung dran.
Mhm.
Ne? Gibt es eine Lieblingsecke von dir in New York?
Ja, schon Downtown. Ne?
Ja.
Also Manhattan und dann Downtown. Einfach, weil es... weil man plötzlich den Eindruck hat, in einer ganz anderen Stadt vielleicht auch zu sein.
Mhm.
Wo du denkst, okay, hier wohnen auch Menschen.
Ja.
Ne? Was du im oberen Teil Manhattans irgendwie nicht so sehr vielleicht
das stimmt,
hast.
Ne? Das ist so ein bisschen so...
Ja.
Das Banken, der Bankendistrikt und diese ganze Ecke da ist auch schon so... Ich fand das auch lustig, wenn man... Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Straße hieß, aber wo diese ganzen klassizistischen Bauten sind, mit diesen Säulen und man sieht kaum Menschen dort und es ist aber so riesengroß alles und man denkt sich, boah, irgendwie alles voll Kulisse hier, aber sind irgendwie wenig Leute unterwegs, also Autos natürlich ohne Ende, aber wenig Menschen auf der Straße. So. Und wenn man dann so in so Seitenstraßen abdriftet, auf einmal ist alles voll, das fand ich da in der Ecke so schon beeindruckend. Ja. Ne?
Central Park natürlich auch als Ort.
Super Ort, ja. Ne? Mhm, definitiv. Ja. Ja. Zu dem komme ich später auch noch. Schön, schön, dass du das schon mal anreißt. Mhm. Ich möchte zu einem meiner Lieblingsorte kommen. Ja. So ein bisschen eine Outlaw-Ecke vielleicht. Und hat auch wahrscheinlich die beste Zeit hinter sich. Was es aber gerade für mich nochmal spannend machte, nämlich Coney Island.
Ach, ja, da war ich auch.
Ja, ja. Also Coney Island fand ich war so einer der Orte, wo ich dachte, wow, hier ist irgendwie...
Hier war mal hier was. Ist
irgendwie Magic, ja. Irgendwie so ganz, ganz ja, ist abgefahren. Wirklich, ja. Ne? Und überhaupt, wenn man da schon aus der Bahn kommt und dann aus der Station da raus und man sieht schon so die Strandpromenade und es ist alles so plötzlich so, als wäre man irgendwie ganz woanders. Mhm. Dieser Rummelplatz-Flair der vergangenen Zeit, das war schon irgendwie cool. Und da waren auch die meisten Freaks, glaube ich. Also ich glaube, in Coney Island habe ich wirklich die meisten Freaks auf der Straße gesehen. Ja, das war so ein bisschen auch, hat mich das auch partiell an manche Ecken in San Francisco erinnert, so jetzt von den Menschen her, so wie die so drauf waren. Ja, ich wollte erst mal gerade so ein paar Fakten raushauen. Also Coney Island ist eine Halbinsel und die äußerste südliche Spitze von Brooklyn und liegt direkt an der Atlantikküste und ist halt vor allen Dingen durch die großen Vergnügungsparks der russischen Einwanderer bekannt. Und lustigerweise, weißt du, wofür Coney Island, was das heißt? Also was ist auf Deutsch eigentlich,
wie man es übersetzt? Cone ist ja so wie so eine Waffel eigentlich, wo man Eis reintun kann, ne, zum Beispiel.
Ja.
Wenn ich jetzt an so Vergnügung denke, dann würde mir das als erstes, glaube ich, in den Sinn kommen.
Heißt aber Kanincheninsel.
Ja?
Ja. Also, wie süß. Ja, fand ich auch. Wusste ich also auch erst nicht. Habe ich auch bei der Recherche erst rausgefunden. Naja, also es gibt heute auf jeden Fall diese Reste dieser früheren Vergnügungsparks natürlich zu besichtigen. Vieles davon ist auch noch im Betrieb. Und ursprünglich war Coney Island tatsächlich eine Insel, die sich rund 8 Kilometer in Ost-West-Richtung erstreckte und knapp 1 Kilometer breit war. Und die war von Brooklyn durch die Meerenge Coney Island Creek getrennt, die in den 40er Jahren gut zur Hälfte zugeschüttet wurde, um an der Stelle die Shore Parkway Stadtautobahn zu errichten. Genau. Ja, die Bezeichnung Coney stammt aus dem Niederländischen und taucht erstmals 1639 in der Karte von Johannes Wingboon auf, als New York nach New Amsterdam hieß. Ne? Das war ja mal so. Und die Gegend zur niederländischen Kolonie Nieuw Nederland gehörte. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. War sie unter dem Namen Konine Island bekannt. Was nach heutiger Sprachgebung Konin Island, also Kanincheninsel, bedeutet. Und der Name rührt tatsächlich von großen Kaninchenpopulationen her, die seinerzeit Long Island bevölkerten. Mhm. Und im 19. Jahrhundert wurde Coney Island zu einem Bade- und Ferienort für wohlhabende amerikanische Bürger, die es sich leisten konnten, die gut 20 Kilometer von New York in die Sommerfrische zu reisen. Und 1829 dann wurde die erste Straßenverbindung mit Brücke über den Coney Island Creek gebaut und gleichzeitig eröffnete mit dem Coney Island House das erste Hotel und weitere kamen dann in den nächsten Jahrzehnten dazu. Ja, es kam dann irgendwann auch immer mehr Geschäftsleute und Politiker dorthin, um da teils fragwürdige Geschäfte abzuwickeln. Allen voran so ein gewisser Mike Norton, der während des Sezessionskriegs ein Vermögen mit Armeeausrüstung verdient hatte. Und es kamen nach und nach weniger feine Etablissements dazu. Vor allem Neureiche und Geschäftemacher haben dann im Westen so Hotels mit klangvollen Namen wie Windsor, Tivoli oder Sea View.
Gott, immer diese Neureichen.
Ja, wirklich. Neureiche segeln und fallen lachend in Pools. fällt mir dazu gerade ein.
Was ist mit dir los?
War kurz mal weg. Die haben diese klangvollen Dinger gebaut, die aber in Wahrheit vor allem Glücksspiel und Prostitution dienten. Und das Milieu zog dann wiederum Kriminelle aller Art an. Und die Ecke Surf Avenue und 5. Straße West stand dann wohl das bekannteste derartige Etablissement, das Hotel Elephant von James V. Lafferty aus dem Jahre 1885. Der 100 Fuß, 30 Meter lange und 22 Meter hohe Bau in Form eines Elefanten wurde schnell zu einem Sinnbild für das horizontale Gewerbe, was sich in dem Ausdruck Seeing the Elephant niederschlug. Bis heute hat sich im New Yorker Slang auch die Bezeichnung Coney Island Whitefish für gebrauchte Kondome gehalten.
Oh Gott.
Nachdem die noble Kundschaft in den Hotels dann im Osten dann nach Zerstreuung verlangte, entstand zwischen 1879 und 1886 insgesamt 3 Pferderennbahnen. Und Coney Island wurde so zur Hauptstadt der Pferderennen und der Pferdewetten.
Und dann entstand ein weiterer Publikumsmagnet, nämlich es kamen plötzlich Achterbahnen und sowas dazu und es wurde also so immer mehr Vergnügungspark. Ja, daraufhin mussten dann aber andere Dinge wieder schließen, weil, naja, weil eben so ein Mentalitätswechsel irgendwie so ein bisschen schleichend stattfand. Und gerade der Andrang weniger nobler Leute sorgte für den Bau weiterer Etablissements. Zu den Spielhallen und zwielichtigen Bars gesellten sich drittklassige Theater, Showbühnen und regelrechte Trinkmeilen, vor allem entlang der Bowery Street und der Surf Avenue zwischen der 6. und 16. Straße West. Somit war der Westteil der Insel endgültig geprägt von Alkohol, Prostitution und Glücksspiel und der Ruf von Coney Island als Seebad war relativ schnell ruiniert. Beispielsweise arbeitete 1917 Al Capone im Harvard Inn, das damals Frankie Yale gehörte. Und 31 wurde Joe Massarina dort in einem Restaurant erschossen. In dieser Zeit fiel aber auch die Errichtung der ersten Fahrgeschäfte, die zuerst vor allem der Mittelschicht zur Zerstreuung dienten. Achterbahnen, Schießbuden, Zirkuszelte, ja, und ganze Vergnügungsparks säumten bald den Strand entlang der Atlantikküste. Viele Attraktionen entstanden aus Überresten von Weltausstellungen, die zusammengekauft und nach Coney Island gebracht wurden. Dazu kamen Tanzlokale wie das Stauchs und Ausfluglokale wie das Feldmanns von Charles Feldman, dem Erfinder des Hotdogs, der 1867 mit einer Würstchenbude anfing und es schließlich zu einem Gastronomiebetrieb mit Biergarten und Strandbad für jeweils mehrere tausend Personen brachte. Ja, bis zum Zweiten Weltkrieg
war dann... Gibt's da nicht auch diesen Laden, wo so ein mega Hotdog-Schild drüber ist?
Ja, habe ich natürlich auch getestet. Ja. War auch ganz gut. Mhm. Konnte man essen, ja. Also überhaupt die Verpflegung da war schon ganz geil. Mhm. Aber es war wirklich, also es war so eine Freakshow. Es war, also man hätte da den ganzen Tag einfach nur sitzen können und wäre bestens unterhalten
geworden. So im Detail erinnere ich mich gar nicht mehr.
Ja, es war wirklich sehr, sehr, sehr geil. Also ich habe es da sehr genossen. Leider waren das die letzten zwei Tage, bevor ich abgereist bin. Ich hätte da eigentlich schon, also ich glaube, wenn ich nächstes Mal hinfahre, würde ich gleich am Anfang
schon... Bleibst du da auch erst an in irgendeinem Fahrgeschäft? Genau. Und die nächste Runde.
Als Autoscooter-Bremser heuer ich da an, genau. Ja, ganz kurz noch, es gab halt verschiedene Parks, die das Ganze immer dominiert haben zu gewissen Jahren. Die hatten unterschiedliche Namen. Zum Beispiel war es der Sea Lion Park von 1895 bis 1902. Da hat dann Paul Boyton, der Erfinder des Schwimmanzugs, das waren immer irgendwelche Erfinder von lustigen Dingen anscheinend da, an der Ecke Neptune Avenue und 12. Straße West ein Stück Land auf Coney Island erworben, um dort den ersten Vergnügungspark der Welt zu errichten. Übrigens tatsächlich der erste der Welt, ja, das muss man also auch dazu sagen. Er beherbergte einen Wasserzirkus mit Seelöwen, mit denen Boyton in seinem Gummianzug um die Wette schwamm. Und dann gab es die Wildwasserbahn Shoot the Chutes. Eine ist auch noch da, ich weiß aber gerade nicht, ob es die ist tatsächlich oder ob es eine neuere ist. Und die erste Achterbahn der Welt mit Looping, die Loop the Loop, die steht tatsächlich da noch. Und funktioniert, glaube ich, sogar noch. Boyton versäumte es jedoch, Jahr für Jahr für neue Attraktionen zu sorgen, sodass die finanziellen Reserven knapp wurden. Und während des verregneten Sommers 1902 musste er aufgeben und vermietete die Anlage. Ja, hast du noch Erinnerungen aus deinem früheren Leben? Genau, und vermietete die Anlage an Frederick Thompson und Elmer Dundy, die sie in den Luna Park mit einbezogen. So, und dann gab es von 1897 bis 1964 den Steeplechase Park. Und dieser Typ namens George Cornelius Tilview mit seinem Steeplechase Park, dessen Hauptattraktion ein Riesenrad und das namensgebende mechanische Pferderennen war, das auch immer noch da steht, das aus 6 parallel verlaufenden Eisenschienen mit reitbaren Holzpferden bestand. 1902 kamen Frederick Thompson und Elmer Dundy mit ihrer Reise zum Mond dazu, einem bootartigen Raumschiff mit Batman-Flügeln, das in einer Art Venturer-Fahrsimulator untergebracht war. Im Gegensatz zu seinen späteren Konkurrenten hatte Tilio dann eher weniger gediegene Fahrgeschäfte mit Nervenkitzel wie etwa dem Teufelsrad zu bieten. Was das jetzt genau war, weiß ich nicht, das steht auch nicht mehr da. Ja, Gastronomie gab es in der Anlage auch nicht. Das ist natürlich schlecht. Mhm. Als Werbefigur diente zeitlebens ein komisch grinsendes Männergesicht. Das ist auch heute noch, werde ich auch verlinken, zeige ich dir gleich nochmal, dem Funny Face, was überhaupt nicht funny ist, weil sieht total creepy aus. Aber irgendwie hat es was. Also ich glaube, wenn ich mir heutzutage nochmal ein Tattoo machen würde, dann wahrscheinlich das. Rückenfüllend. Nein.
Das ist der Original Joker.
Ja, genau. Das ist bestimmt der Vorläufer vom Joker. Das Ja, das wurde halt immer wieder an den Zeitgeschmack angepasst, so ein bisschen erneuert. Aber im Grunde genommen sieht es immer noch genauso creepy aus. Ja, am 28. Juli 1907 löste eine achtlos weggeworfene Zigarette einen Großbrand aus, bei dem ein erheblicher Teil des Parks sowie eine Reihe von Nachbargebäuden zerstört wurden. Ein Wachmann hatte das Feuer zwar rechtzeitig bemerkt und den Feuermelder jedoch falsch bedient, sodass der Alarm erst eine knappe halbe Stunde später auflief. Ja, von 1903 bis 1946 wurde dann der Luna Park eröffnet. Und das fing damit an, dass der Frederick Thompson und Ella Dundee den Steeplechase Park verließen und eben mit der Reise zum Mond als Hauptattraktion den eigenen Vergnügungspark namens Luna Park eröffneten. Die Anlage befand sich im Karree Neptune Avenue, 8. Straße West, Surf Avenue und 12. Straße West. Ihr wisst jetzt komplett, wo ich bin, ich weiß. Die meisten Attraktionen waren dabei, um eine künstlich angelegte Lagunenstadt im orientalischen Baustil gruppiert, die vom 60 Meter hohen Electric Tower überragt wurden. Der steht auch heute noch da. Die über 1200 Giebel und Türmchen konnten mit 250.000 Glühbirnen in verschiedenen Farben beleuchtet werden. Und die Reise zum Mond wurde mit einigen Fahrgeschäften mit gleichem oder ähnlichem Konzept ergänzt. Dazu wurde im War of the Worlds eine fiktive Seeschlacht vor New York Miniaturmodellen gezeigt. Und ein gewisser Dr. Courtney führte den von ihm erfundenen Säuglingsinkubator vor. Und daneben war der Luna Park für seine dressierten Elefanten bekannt. Frag mich jetzt nicht, was der Säuglingsinkubator war. Es klingt erstmal spannend. Ja, und dann nochmal abschließend dazu Astroland von 1962 bis 2008. Da würde sich ein Freund von uns sehr darüber freuen. Ja. Dreamland 2009 und Luna Park seit 2010. So heißt das Ding bis heute. Mhm. Und Astroland ist der erste von zwei der noch verbliebenen zusammenhängenden Vergnügungspark auf Coney Island. Und der befindet sich südlich der Surf Avenue, direkt am Riegelmann Boardwalk zwischen der 10. Straße West und dem Jones Walk. Das Gelände hatte bis zur Zwangsversteigerung im Juni 1954 der Familie Feldman gehört. Und die neuen Eigentümer Dewey Albert und Hermann Raps, wenn das nicht mal Nomen est Omen ist, verpachteten das Restaurant, errichteten daneben eine Reihe von Fahrgeschäften und nannten das Ganze zunächst Wonderland. 1962 wurde die Anlage in Astroland umbenannt und es kam unter dem Motto Journey to the 21st Century die heute bekannten Hauptattraktionen dazu. Die Mondrakete Cape Canaveral, Satellite Jet, die Gondeln zum Merkur und
super
zwei...
Cool, oder?
Ja, super geil. Und die zwei Jahre später der 84 Meter hohe Panoramaturm namens Astro Tower. Obwohl in den 60er Jahren auch hier und mehr und mehr Besucher ausblieben, konnte sich Astroland behaupten, weil es einerseits mit neuen und andererseits mit einigen aufgekauften Attraktionen des Steeplechase Park aufzuwarten hatte. Und der Brand im Jahre 75, dem unter anderem das ehemalige Feldmans zum Opfer fiel, schuf außerdem ungewollt Platz für neue moderne Fahrgeschäfte, die nun direkt von der Surf Avenue aus zu sehen waren. So kam die bereits 1927 errichtete Achterbahn Cyclone, die auch immer noch da ist, hinzu, mit einem Musikexpress, einem Breakdance und einem Enterprise, also die neuesten Geräte da, und modernen anderen Schnellkarussells. Insgesamt erinnert die Anlage mit Achterbahn, Topspin, Kettenkarussell, Wasserbahn und diversen Kinderkarussells teilweise eher an einem Volksfest. Ja, und seit 83 heißt das Ding nun endgültig Dinos Wonder Wheel Amusement Park. Und es steht alles aus dem Astroland noch und dem Luna Park noch da. Und ist nach wie vor mit dem Riesenrad Wonder Wheel benannt, das 1920 nach den Entwürfen von Charles Herman von der Familie Gams errichtet wurde und neben dem Cyclone und dem Astro Tower zu den weiterhin sichtbaren Attraktionen auf Coney Island steht. Seit 1989 gehört es zu den offiziellen Wahrzeichen von New York City.
Aber es gab doch auch irgendwie sogenannte Freakshows.
Ne? Ja, genau. Ja. Da wollte ich jetzt auch noch kurz drauf kommen. Diese Freakshows sind heute natürlich, gibt es immer noch, also es gibt immer mal noch so kleine extra Führungen, nenne ich jetzt mal, die kann man auch buchen. Ich habe auf der Seite, die ich euch auch verlinken werde, von Coney Island, kannst du also solche Sachen, kannst du da direkt gucken, wann wird das angeboten und kannst auch gleich Tickets kaufen, wenn du willst und so. Es war natürlich damals ein bisschen authentischer, weil da wurden halt tatsächlich missgebildete Menschen vorgeführt, auf Deutsch gesagt. Heute ist es nicht mehr so extrem, also heute wird das mit Kosmetik, sag ich mal, künstlich nachgeholfen.
Okay, heute wird es nachgestellt. Aber damals war das ja schon...
Damals war es echt.
Also kleinwüchsige Menschen beispielsweise. Oder
Menschen ohne Gliedmaßen.
Ja.
Genau. Mhm. Oder mit irgendwelchen Deformierungen.
Ja.
Genau. Da fällt mir der Film Freaks ein, schwarz-weiß, kennst du bestimmt.
Oh, das sagt mir was, ja.
Klassiker.
Und hat es nicht irgendwann vor ein paar Jahren The Greatest Showman? Geht das nicht auch in so eine Richtung?
Kann sein, den habe ich nicht gesehen.
Ich habe den auch nicht gesehen mit Hugh Jackman oder
ja,
so.
Ja, Hugh Jackman,
genau.
Ja.
Ja. Ja, interessant. Wer weiß, vielleicht war das für die betroffenen Menschen eine Möglichkeit, einen Job zu haben letztlich.
Wahrscheinlich, ja.
Wie merkwürdig auch immer, weil man sonst im Alltag der Freak war halt wirklich. Ne?
Genau.
Und dann hat man das Ganze einfach zu Geld gemacht, sozusagen. Ne?
Ja, und dieser Spirit, der ist irgendwie heute noch spürbar, finde ich. Also wenn man sich da aufhält.
Das ist doch das, woran ich denke. Also ich glaube, da gibt es auch noch so ein Schild auch mit hier, ne?
Genau, gibt es auch noch.
Die Frau mit Bart und weiß ich was nicht alles, ne? Ja.
Genau. Mhm. Also das war so, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie hat mich das irgendwie gepackt da und mir fiel lustigerweise, bin ich drauf gekommen, weil ich hatte einen Song gehört einer kanadischen Band namens Godspeed You Black Emperor, ich weiß nicht, ob du die kennst, und das fängt an mit einem Intro, wo ein älterer Herr über Coney Island redet. Mhm. Ich will das mal kurz zitieren, weil es einfach so schön ist, aber auch sehr traurig. Er sagt nämlich: They called Coney Island the playground of the world. There was no place like it in the whole world, like Coney Island when I was a youngster. No place in the world like it, and it was so fabulous. Now it's shrunk down to almost nothing, you see. And I still remember in my mind how things used to be, and I feel very bad. But people from all over the world came here, from all over the world. It was a playground. They called it the playground of the world over there. Anyway, When I was very small, I even got lost at Coney Island, but they found me on the beach. And we used to sleep on the beach here, sleep overnight. They don't do that anymore. Things changed, you see. They don't sleep anymore on the beach. Mhm. Und wenn du dann da bist, dann verstehst du auch warum. Mhm. Weil, ja, ich glaube, es muss damals einfach nochmal eine ganz andere... Es muss irgendwie ein mystischer Ort gewesen sein. Genau. Und so ein bisschen hängt da noch in der Luft, finde ich. Ich würde gerne auch ein Musikstück spielen. Mhm. Nicht das, was ich gerade erwähnt habe, weil das Stück geht 12 Minuten. Aber das würde ich mit verlinken, weil es, ja, weil es, glaube ich, passt. Auch wenn es zwar eine kanadische Band ist, aber irgendwie die Melancholie dieses Intros, was der da spricht, die kommt in dem Song sehr gut zur Geltung. Also es wird in der Linkliste sein. Nee, das Lied, was ich spiele, ist ein bisschen happier. Und transportiert, glaube ich, den Spirit noch ein bisschen besser, weil die Band, um die es geht, die Zeit noch gut miterlebt hat, nämlich The Velvet Underground. Mhm. Die haben ein Stück gemacht, das widmet sich sogar Coney Island, nämlich dem Steeplechase Pferderennen. Und das Stück heißt auch Coney Island Steeplechase. Und das hören wir jetzt.
Because
Ein schönes Lied.
Ja.
Über man, die Pferderennen auf Coney Island.
Genau. Kennt man auch nicht so, war auch auf einer, auf so einer Best-of.
Ach so, gar nicht auf einer regulären
nein,
Platte?
Nein. Mhm. Das war auf so einer Liebhaber, wir kramen mal unsere alten Demo-Tapes
ja, und gucken, was so da noch war. Die Reste bald. Werden genau. nochmal verramscht.
Genau.
Aber gut, dass wir es heute hören können.
Ja. Und dann noch von allen vor einer New Yorker Band. Das war mir
das auch, stimmt auch natürlich, das stimmt. Ganz wichtig, stimmt.
Ganz ja, wichtig, ja, genau.
Das stimmt. Gut, wir bleiben in New York.
Ja, das ist schön. Das freut mich.
Ja. Und ich möchte gerne so ein bisschen, also es war gerade ganz passend, was du so beschrieben hast von dieser ganz besonderen Zeit in New York auf Coney Island. Mhm. Guck mal, man sagt auch noch auf Coney Island, ja, aber es ist ja schon längst Teil.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich möchte gerne über eine Zeit in New York sprechen, die ganz schön wild war. Und anders als, ganz anders, als man New York heute kennt, ja. wenn man dort als Tourist landet. Und zwar über die 70er und 80er Jahre in New York. Mhm. Gekommen bin ich darauf, als ich so drüber nachdachte. Ich war zum ersten Mal 1993 in New York, aber nur für jeweils einen Tag sozusagen. Ja. Ich hatte damals eine Brieffreundin und die wohnte halt außerhalb sozusagen. Und dann waren wir an zwei Tagen eben dort und den einen Tag haben wir Downtown verbracht. An dem einen Tag war dann nur so die ganzen Sehenswürdigkeiten betrachten und so weiter. Und der andere Ausflugstag dorthin sollte eben Downtown stattfinden, um sich mal so die Geschäfte und so anzugucken. Und die Brieffreundin, die ich da hatte, die ich besucht habe, hatte Eltern, die noch relativ jung waren. Also wir waren 16 und die Mutter war 32. Also die war selbst junge Mutter geworden und war auch cool drauf und alles. Aber als es darum ging, dass wir eben diesen Trip nach New York planten, war sie ein bisschen verunsichert. Mhm. Also man merkte, sie machte sich ein bisschen Sorgen, wie das wohl sein würde, wenn wir da dann sie und die Freundin und ich halt den Tag in New York verbringen würden. Und sie gab mir dann den Tipp, als wir dann ankamen, ich sollte auf keinen Fall den Leuten in die Augen gucken.
Okay.
Ich fand das damals leicht überzogen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich daran gehalten habe oder nicht. Also so weit reicht meine Erinnerung nicht mehr. Aber ich fand es ein bisschen merkwürdig. Mhm. Heute verstehe ich, warum sie diese Angst hatte. Denn selbst 1993 war es noch so, dass die Zahl der Morde in New York bei 1900 im Jahr lag. Also das ist schon mal eine Ansage.
Das ist eine Ansage, ne?
Da muss man heute doch ein bisschen suchen, dass man stattfindet, auch in Amerika, mit so vielen Morden pro Jahr.
Da kann man sich hier in Ostwestfalen gleich ein paar Städte mit entvölkern.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gab aber auch krassere Zeiten.
Mhm.
Und auf die möchte ich gerade zu sprechen kommen.
Okay.
Insgesamt kann man sagen, dass es von 1960 bis 1970 eine Verdoppelung der Kriminalitätsrate gegeben hat in New York.
Mhm.
Das hatte verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war der, dass ab den 70er Jahren in New York City eine Finanzkrise Einzug gehalten hatte. Also die Folgen waren dann eben Arbeitslosigkeit, Krankenhäuser, Bibliotheken mussten schließen, Gehälter wurden verspätet gezahlt und es brach eben eine Armut mit sich, wie das die Stadt vorher so in der Form noch nicht oder lange Zeit nicht mehr gesehen hatte.
Ja.
Gangs tauchten auf, gab es zwar auch schon vorher, aber manifestierten sich irgendwie. Und besonders gut kann man es am Beispiel der South Bronx sehen. Da ist irgendwann um die Zeit herum eine Schnellstraße gebaut worden, der sogenannte Cross Bronx Expressway.
Ja, ja.
Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, klar, ja.
Du nickst. Es ist also eine Schnellstraße durch ein Viertel gezogen worden. Einfach mal so.
Ja.
Und ganz viele Nachbarschaften wurden dadurch zerstört. Es gab sie nicht mehr. Das Zusammenleben hat massiv darunter gelitten. Und es begann eben ein großer Verfall der Nachbarschaften und die Armut wurde noch mal verstärkt. Es gab damals auch einen Spruch, der eigentlich während eines Baseballspiels irgendwie genannt wurde durch einen Kommentator. The Bronx is burning. Also die Bronx brennt. Und es war tatsächlich so, also die Bronx muss damals ständig Brandgeruch irgendwie
Komme ich nachher noch mal zu. Ja.
Es ist auch nur eine kurze Anmerkung.
Ja.
Eben durch Brandstiftung in der Regel halt verursacht, aber auch ein paar andere Gründe. Jedenfalls die South Bronx war dann nochmal so das krasseste Beispiel dessen, was in New York zu der Zeit abging. Aber auch andere Gegenden, Manhattan, insbesondere die Lower East Side, aber Times Square etc. waren plötzlich Ecken, wo sich viele nicht mehr hingetraut haben, wenn sie denn nicht mussten. Ne? Hier nochmal was zur Kriminalitätsstatistik. 1960, wenn wir jetzt wieder von Morden sprechen, gab es in New York 836 Morde. 1980, und das war so 1980, 81 waren so die krassesten Jahre tatsächlich mit, 2228 Morde.
Da waren meine Eltern da zu der Zeit.
Ja, da musst du nochmal fragen, was die so für einen Eindruck
da hatten. Ja, ich weiß das noch, da haben die noch erzählt.
Ja, dass sie es krass fanden.
Konnte es eigentlich außerhalb einer Gruppe dich nicht so an einigen Stellen bewegen.
Ja.
Also deshalb waren die auch immer als Gruppe unterwegs. Ja. Es waren dann immer 6, 7, 8 Leute. Und selbst da sind zweimal überfallen worden und so Geschichten.
Und erinnerst du dich in Schulbüchern, in Englischbüchern, weil teilweise auch so, wenn es um Amerika ging im Unterricht, waren dann eben Bilder von New York oder auch Serien, natürlich Serien, ja, klar, die 70ern spielen. Das war eine ganz andere, ein ganz anderes Bild als das, was wir heute kennen von New York. Definitiv. Komplett anders.
Absolut, ja. Ne? Mhm.
1990 war dann auch noch mal ein trauriger Höhepunkt mit 2600 Morden. 1990 war dann aber auch schon so der Höhepunkt der Crack-Epidemie, wie es eben genannt wurde. Also das war dann in den 80ern noch mal ganz krass. Jedenfalls es ist wirklich wie in so einem Film tatsächlich. Ja. Ne? Also ich werde auch noch ein paar Seiten verlinken, die Originalbilder jener Zeit zeigen, das ist schon abgefahren. Ne? Also du hast dann da verfallene Häuser, Müll auf den Straßen, kaputt und ausgebrannte Autos an den Straßenwegen, kaputte Fenster überall.
Eigentlich so, wie es Robocop dann Jahre später als Film transportiert hat, nur dass es da in Detroit war. So
war es dann in New York. So war es
in New York in Wirklichkeit. Ja,
ja, ja. Dann war es natürlich auch der Zeit der Graffitis. Das sagt man heute, glaube ich, gar nicht mehr in der Sprühereien. Viele davon waren sicherlich auch schön, aber ganz viele eben auch nicht. Und wenn du dann in so einer Straßenbahn sitzt, in der Subway, weil du zur Arbeit irgendwie musst oder wohin auch immer, oder zur Schule vielleicht oder so, und alles ist vollgesprüht und voll gepisst und voll etc. Ich weiß nicht, ob das dann so Spaß macht, sich da so aufzuhalten.
Vermutlich,
ne?
Eher nicht.
Ja. Die Subway-Kriminalität war auch ein massives Problem. Der Höhepunkt war dann auch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da gab es dann die höchste Kriminalitätsrate eines U-Bahn-Netzes weltweit. Also auch da spielte sich viel, viel Krasses ab.
Heftig.
Al Sharpton, der Bürgerrechtler, der hat über New York oder diese Zeit in New York gesagt, ich habe es mal übersetzt, was ich da so gefunden habe. Die Leute sagen, dass Manhattan dreckig und gefährlich war in den frühen 80ern. Und da muss ich lachen. Denkt ihr überhaupt darüber nach, wie es in Brooklyn war? Ich meine, damals war Brooklyn Brooklyn. Nicht eine Verlängerung vom West Village oder ein Ort mit gutem Kaffee.
Ja.
Die Dinge waren 50 Mal schlimmer in Brooklyn als in Manhattan. Ich glaube, auch darauf wirst du später nochmal zu sprechen kommen.
Das ist richtig.
Genau. Aber es gab auch einen anderen Blick auf diese Zeit. Also viele haben das auch genossen, insbesondere junge Leute, die irgendwie von außerhalb dazugekommen waren oder so. Ne? Für die bedeutet das... Ja, es war in gewisser Weise auch so eine Art Spielplatz für viele junge Menschen, so, ne? Wenn man damit umgehen konnte, natürlich. Ja. Also man musste auch gut zu Fuß sein, um auch im Zweifel mal schnell weglaufen zu können vor Leuten, die dich irgendwie ausrauben wollten so. Definitiv. Oder einfach Freaks, die dir nach dem Leben trachteten, warum auch immer. Dafür braucht es ja keinen Grund geben. Nö.
Einfach nur schlechte Laune haben.
Genau. Und John Law, Künstler und einer der Miterfinder des Burning Man Festivals, der hat sich Ende der 70er Jahre auch für längere Zeit und auch häufiger in New York aufgehalten. Und der hat in einem Artikel das ganz interessant beschrieben. Also er hat diese Zeit tatsächlich in gewisser Weise auch genossen. Er hat geschrieben, es gab Feuer im Park, Polizeiautos fuhren, also im Central Park, ne? Polizeiautos fuhren ständig durch den Park, Gangkids überall. In Brooklyn und den anderen Stadtteilen gab es verfallene Häuser mit Schutt, der auf die Straßen geschubst wurde. Überall, wo ich auch hinging, auch an der Upper East Side, sah man Haufen von Fensterglasscheiben am Bordstein und auf den Straßen, wo in der Vornacht in Autos eingebrochen worden war. Autos hatten Pappschilder in den Fenstern, auf dem stand: Auto unverschlossen, bitte nicht das Fenster einschlagen. Und dann sagt er aber auch, dass alles mega billig war. Ne? Also er meinte, er schwärmt vom guten Essen damals. Also in jedem Stadtviertel gab es irgendwie Essen aus den verschiedensten Ländern und richtig gut zubereitet, aber eben auch günstig. Die Mieten waren super billig, aber es kam eben auch mit gewissen Gefahren dann eben, ne, die man in Kauf nehmen musste. Und richtig krass muss es wohl auch am Times Square gewesen sein. Dazu komme ich auch gleich nochmal später zu sprechen. Er beschreibt das so, Times Square, also ich meine Times Square, ne, da pilgern heute Millionen von Touristen hin und glotzen in die Höhe. Ne? Ja. Kann man sich auch nicht vorstellen, dass das mal ganz anders ausgesehen hat.
Doch, ja.
Aber John Law beschreibt es so, Times Square war wie die Bar-Szene aus Star Wars. Ein unglaublicher Zoo mit den erstaunlichsten Leuten. Die Kinos an der 42. Straße zeigten hauptsächlich Pornos. Aber ich erinnere mich lebhaft, dass in einem Kinoaushang stand, Texas Chainsaw Massacre läuft im zweiten Jahr.
Passend.
Und in den 80ern kam dann eben Crack und Heroin dazu und Prostitution überall, was überall, aber insbesondere im Times Square. Und dann kam es eben zu dieser großen Wende Anfang der 90er Jahre. Giuliani wurde Bürgermeister und hat dann eben mit Law and Order durchgegriffen. Ja. Hat krass aufgeräumt auf Kosten vieler Menschen.
Ja.
Tatsächlich hat es aber in vielen Städten in den 80er Jahren Probleme mit massivem, harten Drogenkonsum gegeben. Und der hat dann auch überall sonst oder ist überall sonst auch abgeebbt mit anderen politischen Mitteln. Also ich meine mal vor Jahren gelesen zu haben, dass L.A. beispielsweise, das ja auch ähnliche Probleme hatte, dann eher mit Sozialarbeit gegen die Probleme angegangen ist und damit auch erfolgreich gewesen ist. Also es ist offenbar mitnichten so, dass diese Law and Order und Broken Windows Politik von Giuliani da den erhofften Erfolg gebracht hat und die Ruhe irgendwie. Ne? Viele sagen auch, okay, auch junge Leute haben einfach gemerkt, wozu es führen kann, wenn man harte Drogen übermäßig konsumiert, weil sie da eben so lebende Beispiele hatten, dass es auch irgendwie echt schnell schief gehen kann. Also auch das hat dann so dazu beigetragen, dass es insgesamt ein bisschen ruhiger wurde. Nichtsdestotrotz, auch heute gibt es noch krasse Ecken in New York, so wie in jeder Großstadt auf der gesamten Welt. Das ist nun mal so.
Klar.
Das ist einfach so. Vor allem auch, wenn Armut ins Spiel kommt.
Ja.
Die Bronx beispielsweise hat 2018 auch immerhin 289 Morde zu verzeichnen gehabt.
Oh, okay.
Finde ich jetzt zwar im Vergleich natürlich fällt es ganz schön ab, ne? Aber immer noch zu viel.
Ja.
Immer noch zu viel. Auch Brooklyn hat noch seine Ecken, Brownsville meine ich und so. Es gibt so bestimmte Ecken, die auch immer noch jetzt nicht so spaziergangs einladend sind oder dass man vielleicht eher dahin gehen sollte, wenn man Leute kennt oder so. Ne?
Oder wenn man Danger Seeker ist. Ne?
Oder wenn man was?
Danger Seeker. Mache ich doch mal einen Abenteuerurlaub in der Bronx.
Kann man machen, kann man machen. Also die meisten werden es wohl auch überleben. Ne?
Ja.
Also ich denke, das meiste spielt sich dann ohnehin
schusssichere Weste und gib ihm.
Ja, unter rivalisierenden Banden ab wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ne, wenn die einen ins Revier des anderen kommen oder so.
Ist halt schlecht, wenn du dann gerade in der Schusslinie stehst.
Ja, das ist doof.
Gut, das ist grundsätzlich.
Doof. Genau, ja. Aber ich fand es nochmal abgefahren zu sehen, wie komplett anders die Welt dort war. Ne? Und wie gesagt, die Furcht, die die Mutter von der Brieffreundin hatte, war nicht ganz unbegründet. Ne? Also es war immer noch nicht, es war ja noch überhaupt nicht wirklich sicher, dann sich dort aufzuhalten. Ne? Und dann kommt sie mit so zwei Teenager-Gören an.
Ahnungslos da rein torkeln. Ne?
Ja. Ja, ich würde gerne noch Musik spielen.
Ja, das würde ich doch wohl hoffen.
Ich dachte mir, was wäre schöner als ein Stück, das wahrscheinlich auch die meisten von euch kennen werden, von Bobby Womack, Across 110th Street.
Oh, geil.
Was so ein bisschen vielleicht auch den Vibe jener Zeit wiedergibt.
Auf jeden Fall tut es das. Das hören wir jetzt.
Junkie, go free. Across 110th Street. got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town.
Let me sing it.
Falls under the ditch street.
Such a classic track, hast
Mich?
Du da ausgepackt, ja. Sehr schön. Ja, wir bleiben mal in dem Vibe, so ein bisschen zumindest, und auch in den 70ern. Und wir bleiben auch weitestgehend erstmal in der Bronx und Brooklyn, denn es geht um die Ursprünge von Hip-Hop.
Uh-huh.
Left side, right side, to the left.
Yo, yo.
Ja, also, das ist ein ausuferndes Thema, deshalb muss ich mich hier zwischendurch immer mal wieder selber auch so ein bisschen gängeln, dass ich nicht zu doll abweiche und abstreife, abschweife.
Ist nicht so schlimm, sollte das passieren.
Nein, ne? Das kann man machen. Okay, also die Ursprünge liegen halt in der musikalischen Kultur der US-Amerikaner der 70er Jahre. Es gibt aber auch Wurzeln, die bis nach Afrika zurückreichen. Mhm. Die wollen wir allerdings wirklich nur ganz kurz streifen. Allgemein gelten King Tim III von der Fatback Band und Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang als die ersten Hip-Hop-Platten. Und was davor kam, wollen wir kurz mal anreißen. Denn Hip-Hop-Musik greift auf viele ältere musikalische und kulturelle Praktiken zurück. Und die älteste davon sind wohl die sogenannten Griots oder Griots. Ich weiß gar nicht, ob man es tatsächlich Griots ausspricht. Das sind westafrikanische Wanderer und Geschichtenerzähler, die bereits eine Art Sprechgesang benutzten. Und die versahen sie dann oft mit Kommentaren. Und für das Publikum galt es als unhöflich, nicht kommentierend oder mit Beifallsäußerungen oder Ablehnungsbekundungen in den Vorgang einzugreifen. So was Ähnliches haben wir heute auch, wenn wir uns so Prediger oder so angucken. Richtig. Und dann, ja, Amen. Und immer kommt einer noch mit aus dem Kommentar aus dem Off. So ähnlich muss das da auch gewesen sein, nur dass es nicht so christlich angehaucht war. Genau, der Ablauf aus Interaktion zwischen Vortragenden, Interpreten und Publikum hat da bereits seinen Ursprung. Ja, und die Tradition, die setzte sich fort, als dann die Afrikaner nach Amerika verschleppt wurden. Und da es hier aufgrund der anderen Umstände eben unmöglich war, auf Wanderprediger zurückzugreifen, entwickelten sich die sogenannten Toasts, Treffen von Männern vornehmlich, bei denen es um Politik, Gesellschaft, Kultur, Frauen etc. ging. Und da entstanden dann auch die Verbal Contests, die sich später im Hip-Hop zum Battle-Rap weiterentwickeln sollten. Ebenso wie die Praxis des Toastings, was wir übrigens auch bei Reggae haben.
Ja.
Ne? Aus der US-amerikanischen Musiktradition stammen der Scat-Gesang, also dieses leicht gestotterte Vortragende, in dem ein Sänger versucht, mit seiner Stimme ein Instrument zu imitieren. Und der Ablauf der Gottesdienste, vor allem in afroamerikanischen Kirchen, in denen es ebenso zu einer intensiven Interaktion zwischen Prediger und Gemeinde kam, wie auch oft zu einer Art Sprechgesang des Predigers während seiner Vorträge. Die Entwicklungslinie dann über Blues, Jazz und Rhythm and Blues führte zu Soul und Funk und die sind beide stark, haben beide stark den Oldschool-Hip-Hop beeinflusst. Mhm. Und andere mögliche Einflüsse gibt es noch, Voice-Instrumentals und weit verbreitete Art in vielen Musiken der Welt, Instrumente durch Stimmen zu ersetzen, Dirty Dozens, stilisierte Formen, sich gegenseitig Beleidigungen zuzuwerfen, der Talking Blues, populär geworden durch Woody Guthrie, John Lee Hooker und andere, in dem über die Musik gesprochen wurde, oft mit ironischen Nebenbemerkungen Richtung Publikum und einzelne Proto-Rapper der 60er und frühen 70er wie Jill Scott-Heron und die Last Poets Abzählreime und bestimmte Arten des Jazz und Doo-Wop, in denen Stimmen benutzt wurden, um eine ganze Band zu imitieren. Den stärksten direkten Einfluss hatte jedoch wahrscheinlich die jamaikanischen Sound Systems, durch die bereits vieles, was heute Hip-Hop ausmacht, vorgezeichnet wurde. Ja, und jetzt kommt das, was du vorhin schon angerissen hast, nämlich der Niedergang des US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, zum anderen vor einer sozialen und vor einem sozialen und ökonomischen Niedergang der amerikanischen Innenstädte. Das war dann so, ich sag mal, wahrscheinlich so der Tropfen, der dann das Fass zu Überlaufen gebracht hat. Und die Industriebetriebe verließen, wie du schon sagtest, auch in den 70ern die amerikanischen Innenstädte, und um entweder in die Vororte zu ziehen, wo das Land billiger war, oder halt ins Ausland. Ja, die Arbeitslosenrate unter schwarzen Jugendlichen stieg in der Zeit bis zu 40% an. Und die Jugendlichen in den Vierteln begannen zunehmend, sich der Kriminalität und insbesondere dem Drogenhandel zuzuwenden, da andere Möglichkeiten, sozialen und materiellen Status zu gewinnen, halt immer unmöglicher wurden. Ja, die Situation verschärfte sich, als das Cali-Kartell in den 80ern begann, Crack zu entwickeln und zu vermarkten, das billig genug war, um auch in den verarmten Innenstädten Kunden zu finden. Und während der Drogenhandel blühte, da zerstörte die Droge maßgebliche Zusammenhänge der sozialen Gemeinschaften in den Vierteln. Das hat halt ganz klar das Crack geschafft. Ja, und die South Bronx, wo sich Hip-Hop entwickelte, war dabei eben ein besonderes Notstandsgebiet. Von 1970 bis 1980 nahm die Bevölkerung in den drei Kernbezirken des Viertels von 383.000 auf 166.000 Einwohner ab. Und seit den 60ern wurden zudem von der New Yorker Stadtverwaltung gezielt Empfänger von Sozialhilfe in dem Viertel untergebracht. Ja, und Drogen begannen sich seit den 60ern dann rapide zu verbreiten. Ja, und in der South Bronx gab es dann seit den frühen 70ern extrem viele Brände, wie du schon sagtest. Ja. An einem heißen Sommertag im Juni 75 wurden allein 40 Brandstiftungen in 3 Stunden verübt. Und einigen Berichten zufolge gab es in der Bronx in den Jahren von 70 bis 75 über 68.000 Brände und mehr als 33 am Tag. Und die meisten davon in der South Bronx. Ja, teilweise eben, weil die elektrischen Anlagen so marode waren, dass die einfach mal in Flammen aufgingen. Ja, und dann natürlich auch viel durch Brandstiftungen.
Ja, Brandstiftung, aber durch die Hausbesitzer,
ja, genau,
die Wohnungen vermietet haben.
Genau,
um dann eben Versicherungschecks
einzukassieren. Ja. Ganz genau deshalb. Ja, ne? Ja, und die Gegend wurde dann in den USA eben zum Symbol des urbanen Verfalls. Und viele Beobachter verglichen den Zustand des Viertels mit Berlin 1945. Mhm. Gangs begannen dann in den 60ern, sich selbst als Polizei im Viertel zu sehen. Und da die eigentliche öffentliche Ordnung ja nahezu quasi nicht mehr existierte. Die Zahl der Körperverletzungen stieg innerhalb von 9 Jahren, das hattest du ja eben schon gesagt, von 998 auf 4256. Innerhalb von 60 bis 69.
Wahnsinn.
Ja, und die Zahl der Diebstähle im selben Zeitraum von 1765 auf 29.276. Ja, und nach Schätzung der Polizei standen 70% aller Kriminalfälle immer im Bezirk Zusammenhang mit Drogen.
Mhm.
Ja, aber zurück zum Rap. Hip-Hop einschließlich Rap und das Turntablism entstanden aus den Blockpartys, die in den 70ern in New York City und besonders in der Bronx populär waren. Und zu der Zeit kam mehr als ein Fünftel der Einwohner dort aus der Karibik, und die Blockpartys der 70er und 80er ähnelten stark den jamaikanischen Soundsystems. Es handelte sich um große Straßenpartys, wo dann die Besitzer von großen und lauten Stereoanlagen in Form musikalische Wettkämpfe austrugen. Und darüber begannen sie zu toasten oder einfache Reime zu sprechen. Ein erster Pionier der Entwicklung war ein Mann namens Cool DJ Herc, der direkt aus Kingston, Jamaika, in die Bronx eingewandert ist und die Entwicklung des Dubs mitbekam. Zu Dub, muss man sagen, ist eine Form von Reggae. Ne? Also Spurenmusik werden durch heftige Echo-Effekte geschickt, und dazu wurde dann getoastet, also gesungen oder halt rhythmisch gesprochen.
Mhm.
Genau. Und Reggae war in New York allerdings extrem unpopulär. Und deshalb hat der Cool DJ Herc damit angefangen, die Instrumentalstelle von populären Stücken damals besonders auszureizen. Und diese Stellen waren meistens relativ kurz in den Songs. Und deshalb hat er die dann angefangen zu verlängern, indem er 2 identische Platten auf 2 Plattenspielern benutzte, sodass er die Intervalle theoretisch unendlich verlängern konnte. Und Cool DJ Herc kreierte so auch die sogenannten Breakbeats. Er nutzte ungewöhnlichere Beats, die sonst nur kurz in Stücken zu hören waren. und für daraus machte er dann langanhaltende Abschnitte. Und diese Beats, die sonst oft von Radio-DJs genutzt wurden, um die Stücke abzubrechen, klangen auf den Soundsystems halt besonders fett. Ne? Und Cool DJ Herc merkte schnell, dass die Menge auf den Blockpartys besonders auf diese Beats immer wartete. Und er hat dann selbst beschrieben, I would give people what I know they wanted to hear. And I'm watching the crowd and I was seeing everybody on the sidelines waiting for particular breaks and records. I said, let me put a couple of these records together that got breaks in them. I did it. Boom, 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 boom. I tried to make it sound like a record. Place went berserk. I loved it. Und damit ihr wisst, wovon ich spreche, würde ich gerne mal kurz was einschieben. Ja. Wir brauchen es nicht ganz hören, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Cool. Und zwar einer der Klassiker aus der Zeit. Mhm. Eine von einer Band namens Incredible Bongo Beat. Incredible Bongo Band. Das Stück heißt Apache Groove oder Apache Beat. Alle, die irgendwie mit Hip-Hop zu tun haben, werden dieses Stück kennen. Es ist auch einer der meistgesampelten Beats ever. Ich spiele mal nur die Stelle an, um die es hier geht. Den ganzen Song verlinken wir eh und ihr werdet es wieder erkennen. Viel Spaß damit. Und alle, die samplen wollen, bitte jetzt mitschneiden. Haben alle mitgeschnitten.
Play okay. Und Stopp gedrückt.
Genau. Ja, und dieser Stil, den er damit geschaffen hatte, der führte dazu, dass Hip-Hop und seine Ableger nun nur selten die geradlinigen, durchgehenden Beats haben, die sonst für Popmusik eben typisch sind. Und Cool DJ Herc hat dann schließlich damit angefangen, sich auch auf das DJing zu spezialisieren und seinen Freunden Coke LaRock und Clark Kent den Sprachpart zu überlassen. Und zusammen traten sie als Cool DJ Herc and the Herculids auf. Andere frühe und wichtige DJs, die die Szene da beeinflusst haben, sind natürlich Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa und Disco King Mario. Von denen wollte ich gleich auch noch kurz was anspielen. Grandmaster Flash war dabei der Erste, der eben auch Kopfhörer an sein System angeschlossen hat. Und bis dahin haben die DJs immer die Stellen auf den Platten markiert mit Klebeband oder mussten sich halt merken, was dann eben zu kleinen Ungenauigkeiten und Hüpfern in der Musik führte. Und na gut, bei Hercs Erfolg resultierte das eben aus der Idee, seine allen Zuhörerberichten nach außergewöhnlich fetten und qualitativ hochwertigen Soundsystem und seiner sicheren Auswahl der Platten, bezeichnete das später das Time Magazine Grandmaster Flash als Toscanini of the Turntables. Ihm gelang es nicht nur, die Stücke ohne hörbaren Übergang ineinander zu mixen. Er war auch der Erste, der die Vocals oder Instrumentalpassagen eines Tracks über die Breakbeats eines anderen legte und dann eben am Plattenteller ein neues Stück erschaffen hat. Ja. Er verfeinerte die Methode, indem er die Technik des Backspinnings, also des Zurückdrehens der Platten in schnell, an einen bestimmten Sound wiederholen konnte. Und so hat er quasi das, was der Sampler später elektronisch gemacht hat, selber quasi
gemacht. Wie wir es ja noch so kennen.
Genau, so wie wir das noch kennen.
Und früher.
Genau, so wie wir es auch immer gemacht haben. Der konnte mit recht einfachen technischen Mitteln, aber äußerst präziser Körperbeherrschung Sampling-Effekte erreichen, die bis dahin nur mit sehr teurer Technik möglich waren. Hörte man das Geräusch beim Zurückziehen der Platte, so konnte man dies auch als Sound in die Musik einbauen, der nur durch Turntablism erreicht werden konnte. Und damit war eben das Scratchen erfunden quasi. Genau. Wir hören einmal kurz in ein Stück von Grandmaster Flash, in das Stück von Grandmaster Flash rein, wo das der Fall ist. We'll be right back.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front.
Ja, wer kennt es nicht, ne? Also wer das nicht kennt, kann jetzt auch bitte ausschalten.
Nee, der hört weiter, der hört, weil der hat noch was zu lernen.
Stimmt. Ja, und dann kommen wir noch zu dem letzten in dem Famous Trio, nämlich Afrika Bambaataa, der das musikalische Musikrepertoire maßgeblich erweiterte und bereicherte. Er besaß nämlich eine sehr umfassende Plattensammlung, quer durch alle Stilrichtungen, und hörte sich eben daraufhin alles an, ob es sich für seine Auftritte benutzen ließ. Und er hatte kaum Einschränkungen, was die Genres betraf, war aber ein besonderer Anhänger der Band Kraftwerk. Mhm. Und aufgrund seiner enormen Musikkenntnis und seiner großen Auswahl bekam er bald den Spitznamen Master of Records. Für Kool Herc ist er der einzige DJ, vor dem er großen Respekt hatte, denn er spielte immer Platten, die er nicht kannte. Ähnlich entwickelte sich zur selben Zeit in Jamaika dann eben die Dub-Musik, und die meisten New Yorker jener Zeit hatten aber kaum Interesse an Reggae oder hielten nicht viel davon, sodass Rap vor allem aus Disco- und Funkstücken entwickelt wurde. Ja, und das wurde eben zusätzlich dadurch populär, weil es eine einfache und künstlerische Art war, die eigene Meinung zu äußern und sich darzustellen. Ne? Und der spezielle Stil des Raps gibt dem Künstler die Möglichkeit, die Persönlichkeit auszudrücken. Und zudem ist es eine Technik, für die man kaum materielle Vorbedingungen braucht und die sich jederzeit fast an jedem Ort eben trainieren lässt.
Schon geil, ne?
Total. Ja, und zumindest in der Anfangszeit gab es auch kaum Regeln, was richtiger Rap war, und eine fast unbegrenzte Freiheit, außer der Anforderung, eben originell zu sein und den Rhythmus der Musik zu treffen. Ja, neben der spontanen Entwicklung, die sich dann in den armen Stadtvierteln New York ergab, gab es auch den Versuch, die Szene besser zu organisieren und ein stärkeres Selbstbewusstsein zu schaffen. Und Afrika Bambaataa war eben in seiner Jugend in der ersten größten Gang der South Bronx, den Black Spades.
Ja.
Und seit den frühen 60ern veränderte sich jedoch die Stimmung im Viertel.
Krass, er war in der Gang?
Ja.
Heftig, ja.
Veränderte sich die Stimmung und die Auseinandersetzung zwischen den Gangs wurden zunehmend brutaler, und als einer seiner Freunde bei einem Bandenkampf getötet wurde, beschloss er den Ausstieg. Und zudem schloss er sich der Nation of Islam an. Da ihm deren strenge Organisation nicht zusagte, gründete er selbst Ende 75, Anfang 76 die Zulu Nation, in der sich Rapper, B-Boys und Graffiti-Sprayer zu einem Kollektiv zusammenfinden und ihre Rivalität künstlerisch und nicht mit Gewalt austragen sollten. Das ist also auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, und Graffiti-Writing hatte sich damals bereits in den 60ern entwickelt und in Philadelphia lustigerweise, kurz danach in New York. Ne, und die Namen eben mit Filzstiften und an U-Bahnen zu kritzeln. Breakdance entwickelte sich erst zusammen mit der Hip-Hop-Musik, da für den neuen Musikstil eben neue Tanzformen gefunden werden mussten. Ja, ganz kurz noch zum Mainstream, geht ganz schnell. Auf den Straßen der South Bronx gelangte Hip-Hop zunächst eben in die kleinen Studios nach Manhattan und insbesondere Harlem. Und Grandmaster Flash spielte 77 vor 3000 Besuchern im Harlems Ballroom. Und Curtis Blow und Russell Simmons gaben die ersten Konzerte in Manhattan, sodass zum ersten Mal Menschen außerhalb der sozialen Brennpunkte New Yorks die Musik hören konnten. In kleinen Studios in Harlem entstanden die ersten Aufnahmen der Musik auf Vinyl. Und viele der damaligen kleinen und untereinander bekannten Szenen versuchten, Platten zu veröffentlichen. Die waren dann geschockt, als King Tim Threes Platte sich am einfachen Stil von Radio-DJs orientierte und die Sugarhill Gang eine Rap-Version von Chic's Good Times veröffentlichten. Da kommen wir gleich noch eventuell zu. Mhm. Ja, und die Musikproduzentin Sylvia Robinson stellte dann, wahrscheinlich auf Anraten ihrer Kinder, eine eigene Band, die Sugarhill Gang, zusammen. Und die Rapper waren in der Szene vollkommen unbekannt. Die Musik.
Ach so, das war quasi eine... Ja. Retortenband.
Quasi, wenn du so willst. Die erste gecastete Hip-Hop-Band. Ja. Ne? Die Musik entstand nicht per Turntablism, sondern wurde von einer Band eingespielt. Und nachdem die Aufnahme überraschend international in den Charts erfolgreich war und etwa 2 Millionen verkaufte Stücke, begannen sich mehr Major-Labels für die Musik zu interessieren. Mhm. Ja, und die frühen Rap-Platten waren so eine Mischung aus gutem Material von Party-Veteranen und schlechteren Aufnahmen. Die versuchten kurzfristig vom ersten Boom des Hip-Hops zu profitieren. Und bemerkenswert dabei ist tatsächlich Blondies Aufnahmen von Rapture und Grandmaster Flash The Message, wo wir eben schon gerade reingehört haben.
Und Blondie hatte zwar nichts mit der Szene zu tun, in ihrem Song erwähnte sie doch Fab Five Freddy und die Szene der Bronx allgemein. Und ihnen gelang es, den Geist der Szene so gut einzufangen, dass die Aufnahme bis heute hohe Wertschätzung erhält. Und Grandmaster Flash and the Furious Five veröffentlichte 82 den ersten Track, der direkt aus den South Bronx kam und einen großen Erfolg feierte. In ihm wurde auch erstmals die soziale Situation angesprochen, in der der Stil stand. Ja, und Afrika Bambaataa veröffentlichte dann 82 Planet Rock und Looking for the Perfect Beat. Und die nationale Erfolge wurden und in denen erstmals eine Beatbox, also die mit dem Mund gemachte Beat, zu hören war. Ja, und der erste Hip-Hop-Longplayer auf einem Major-Label entschied 1980 von Curtis Blow. Und darauf ist auch der Titel The Breaks erhalten, der erste Rap-Song, der mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. So, ich habe jetzt diese drei Klassiker hier mal und du musst jetzt einen losziehen, ja. Natascha. Okay, dann zieh dir mal eine.
Ich zieh mir was.
Number 2. Sehr schön, da bin ich selber gespannt, was das ist. Und wir schmeißen es mal an. Ihr hört jetzt einen wahren Hip-Hop-Klassiker. Einen der drei ersten Hip-Hop-Klassiker. Viel Spaß.
To the hip, hip, hobby, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Or to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, could it cost more money than a sucker could ever spend? But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go hotel, motel, what you gonna do today? Fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm off mellow. It's on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're singing. Then damn, you start doing the freak. I said bam, a rider out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I said a 1, 2, 3, 4. Come on, girls, get on the floor. Come alive, y'all, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4.
for? Tell me, wonder Mike, what are you waiting for?
To the hip.
Yo, check this out. East ja. Coast, West Coast.
Ja.
Heute mal nur East Coast.
Ja. Wichtiges Thema, auf jeden Fall, wenn wir von Popkultur sprechen. Ich möchte jetzt nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das auf den ersten Blick nichts mit Popkultur zu tun hat, das aber doch auch den Weg in die Popkultur gefunden hat. Denn wie so oft, wenn es um tragische Ereignisse geht, wird auch das von Popkultur aufgegriffen und in gewisser Weise auch verarbeitet. Mhm. Es soll die Rede sein von 9/11, welche krassere Zäsur hätte es?
Ja.
Also ne, es ist die Zäsur quasi für New York schlechthin.
Die Zäsur eigentlich des ganzen Jahrtausends, kannst du fast sagen.
Ja, insbesondere, weil es das neue Jahrtausend war. Ne?
Genau.
Ja, und das Ende der Spaßkultur sozusagen, das oft bezeichnet wurde. Als hätten wir vorher so viel Spaß gehabt.
Ja, total.
Ja.
Also ich finde mich
das
da auch
bisschen,
immer
was wir hatten, wurde uns genommen. Ja. Ja. Okay, wir gehen also ins Jahr 2001.
Ja.
So, World Trade Center bestand insgesamt aus 7 Gebäuden, wovon die waren halt durchnummeriert, die 7 Gebäude. Nummer 1 und 2 waren eben die berühmten Twin Towers, also die Zwillingstürme, die das Panorama der Stadt extrem geprägt haben.
Skyline,
ne?
Eigentlich.
Die Skyline, genau.
Mit ausgemacht eigentlich. Ne?
Gleichzeitig, was ich auch irgendwie ein bisschen obskur fand, hat es die ja auch nicht immer gegeben. Ne?
Nee.
Also die Einweihung fand 1973 statt.
Krass.
Ja.
Das wusste ich auch nicht. Hast du die noch gesehen live?
Natürlich,
krass,
ja klar.
Ja, mehrfach. Nur was voraus.
Ja,
ich
ja.
Nicht.
Ja.
Nur Fotos.
Ja. Oh, das ist
schon
ein gruselig. Bisschen traurig.
Vor allem,
ja.
wenn man dann da steht an dem Platz. Das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend und bedrückend gleichzeitig.
Drin auf der Plattform oben und hab runtergeguckt.
Krass. Ich war nur im Chrysler Building, aber immerhin.
Oh, im schönsten Gebäude, im schönsten Hochhaus.
So
im schönsten Wolkenkratzer. Chrysler Building ist das schönste Hochhaus, oder?
Das war geil.
Ja, ne,
also
so
auch
hübsch,
diese,
ne?
Was, diese Eingangshalle machen?
Nein. Soll man?
Ja. Musst du rein. Das ist
auch
so, da gehst du in eine andere Welt. Ja. Einfach mal so Marmor überall und diese Metallbürgen und das ist tierisch.
Mache ich. Also allein schon optisch von außen sieht es einfach wunderschön aus.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, die Twin Towers waren sehr schlicht natürlich, ne? Aber wie gesagt, ich fand es halt echt abgefahren, so vor 1973 beziehungsweise vor 1971 eigentlich standen die beiden Türme, die beiden Zwillingstürme schon ab 1971 und die ersten Gebäude oder die ersten Zimmer waren auch schon bezogen, aber die Einweihung erst 73 und davor gab es halt keine Twin Towers, ne? Da sah die Skyline auch nochmal anders aus, irgendwie merkwürdig, aber ja klar, es hat natürlich unser Bild auf die Skyline massiv geprägt.
Absolut, ja.
Insgesamt hatten die beiden Zwillingstürme 110 Stockwerke, waren unterschiedlich hoch tatsächlich, also was man irgendwie gar nicht so denkt.
Krass,
wo doch Zwillinge eigentlich alles gleich haben.
Ja.
Ne? Der eine war um 2 Meter höher als der andere, 417 Meter und 415 Meter hoch jeweils.
Krass.
Ja. Und am 9. September 2001, Fun Fact kann ich jetzt nicht sagen, ne? Sad Fact am Rande.
Sad Fact.
Mein Unidiplom wurde unterzeichnet, wann? Am 11. September 2001.
Im Ernst. Alter.
Ja. Ich meine, klar, Dinge passieren auch.
Aber es ist schon ein bisschen krass, ne?
Ja.
Krass.
Ja. Naja. Ich denke mir auch so, hatten die Sekretärinnen nichts anderes zu tun an dem Tag? Saßen die nicht vor dem Fernseher und haben die Krassheit beobachtet?
Wahrscheinlich schon einen Tag vorher unterzeichnet.
Stattdessen haben sie dann meine Krassheit unterzeichnet. Okay, bestanden. Wollen wir nicht so sein.
Lassen wir mal durch, Leon.
Genau, heute so ein krasser Tag, komm.
Dann gehen alle durch.
Ja, genau, gehen alle durch. Nein, also, 9. September 2001 kam es eben, ja, natürlich, wie wir alle wissen, zu den Anschlägen sowohl auf das World Trade Center als auch aufs Pentagon.
Mhm.
Der Pentagon? Das Pentagon?
Das, ne?
Mhm. Genau. Die?
Nein. Das. Spielt jetzt nicht auch in New York? Die Sesame Street?
Ja, oder soll wohl in New York zumindest, soll daran erinnern. Mhm. Genau. Die Sesame Street.
Sesame Street. Open Sesame.
Ja. Und in, wo ging ein Flugzeug runter? Über Pennsylvania, glaube ich.
Ja,
ne?
genau,
richtig.
Ja, irgendwo auf dem flachen Feld. Ne?
Auf dem flachen Feld, genau, weil sich die Passagiere und die Crewmitglieder da ja nochmal
zur Wehr gesetzt
haben. Richtig. ja, mega krasses Ereignis mit sehr vielen Toten. Fast 3000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, davon allein 2600 in den beiden Zwillingstürmen und drumherum. Mhm. So, nun gibt es darüber ja dazu ja auch Aufnahmen. Mhm. Und es gibt vor allem einen Dokumentarfilm, den ich hiermit nämlich erwähnen möchte oder besprechen möchte, der am Tag des Geschehens gedreht wurde tatsächlich. Okay. Der trägt den Namen 9-11.
Ja.
Im Original ist von 2012.
Da habe ich mich versprochen, das richtige Jahr ist 2002.
Auf Deutsch heißt das Ganze 9-11, die letzten Stunden im World Trade Center.
Oh, krass.
Vorausgegangen war der Wunsch zweier Brüder aus Frankreich, nämlich Jules und Gédéon Naudet, die nämlich die Idee hatten, in einer Feuerwache in Manhattan zu filmen und den Weg eines jungen Feuerwehranwärters zu begleiten.
Ja.
Feuerwehranwärter sind eben Leute, die zur Feuerwehr kommen möchten und eben eine Art Probezeit überstehen müssen oder durchlaufen müssen, bis sie dann eben komplett Teil dieser Feuerwehrcrew werden.
Mhm.
Und die hatten sich dann auch einen angehenden Feuerwehrmann rausgepickt namens Antonio Benatatos.
Ich hatte gerade Antonio Banderas.
Nein, gedreht wurde in einer Feuerwache in Lower Manhattan.
Ja.
Und so beginnt eben auch diese Doku. Also die ersten 20 Minuten, etwas mehr als 20 Minuten, drehen sich im Grunde genommen darum, wie die beiden Filmemacherbrüder diesen jungen Typen dabei begleiten, wie er so auf sein erstes großes Feuer wartet, ganz aufgeregt und eben auch die Kollegen mit irgendwie begleitet, wie er so seine ersten Einführungsrituale übersteht durch die Kollegen dort vor Ort. Und es wirkt erstmal alles wie eine ganz normale, nette Doku über einen angehenden Feuerwehrmann.
Mhm.
Naja, und dann bricht eben der Tag des 9. November an, der Morgen.
Ja.
Und am frühen Morgen ist auch erstmal alles relativ normal. An diesem Tag fahren der eine Bruder Jules und ein Feuerwehrmann morgens raus, um Gasgeruch aus dem Boden irgendwie zu checken. Also irgendwelche Anwohner hatten da was gemeldet, da ist was, kommt mal vorbei.
Mhm.
Auch nichts Ungewöhnliches. Fahren halt raus. Und der andere Bruder ist mit der Kamera, mit der zweiten Kamera in der Feuerwehrwache geblieben, bei dem Rookie sozusagen, bei dem Proby, wie er da genannt wird, bei Antonio. Und somit haben wir eben an diesem Tag zwei Kameras. Die eine ist in direkt an der Nähe zum World Trade Center quasi, durch den einen Bruder mit dem Gasgeruch, und der andere ist halt eben immer noch in der Feuerwache zugegen. Und man sieht eben, wie dieser Gasgeruch untersucht wird, und in dem Moment irgendwann ertönt eben ein ganz lautes Geräusch, Motorengeräusch vom Himmel, die Kamera schwenkt nach oben und fängt eben ein, wie das erste Flugzeug in den ersten Tower reinfliegt.
Krass.
Und es ist eine von, ich glaube, insgesamt drei Aufnahmen, die es überhaupt gibt vom ersten, wie sagt man, vom ersten Anschlag,
ja,
sozusagen. Das Ganze traf eben den Nordturm, und von da an entwickelt sich eben eine völlig neue Doku sozusagen. Und wir sehen oder wir begleiten Jules und den Feuerwehrmann, ich glaube Pfeiffer heißt er, wie sie eben natürlich direkt zum Schreckensort fahren, laufen und dort auch direkt auch ins World Trade Center reingehen. Wichtig ist hier nochmal zu sagen, dass die Brüder sehr, sehr sensibel mit dieser Thematik umgegangen sind. Sie haben instinktiv darauf verzichtet, leidende Menschen zu filmen.
Mhm.
Also es wird eben nur am Rande beschrieben, wie als Jules das World Trade Center Nummer 1 betritt, den Nordturm, dass ihm direkt zwei Personen, glaube ich, entgegenkommen, die in Feuer stehen sozusagen. Aber er filmt das ganz bewusst nicht. Mhm. Oder was heißt bewusst, unbewusst vermutlich. Mhm. Und dann entscheidet er sich direkt, nein, das werde ich nicht filmen.
Mhm.
Und das ist auch so im Verlauf der Doku so, dass keine Menschen rechtsverletzenden Sachen sozusagen gezeigt oder gefilmt wurden.
Ja, gut, war schon reflexmäßig, ne?
Genau.
Mhm.
Mhm. Ja. Gédéon, der andere Bruder, ist zu der Zeit in der Feuerwache mit Antonio und begibt sich dann aber auch später auf die Straße hinaus, um seinen Bruder zu suchen, weil er eben weiß, der ist da unten in der Nähe und hat einfach Angst, dass ihm irgendwas passiert sein könnte. Also klar, die News macht die Runde sozusagen, dass da was passiert sein muss. Interessant ist, sind beide Bereiche, also sowohl natürlich das, was im Nordturm abgeht, also Jules und die Feuerwehrkollegen. Er darf dann auch weiter filmen, also er kriegt das okay von dem Chef dort, nah bei ihm zu bleiben und weiter filmen zu dürfen. Mhm. Sie sind im Nordturm, als das zweite Flugzeug in den Südturm rast, mhm, und erleben quasi alles aus erster Hand. Während der andere Bruder Straßenszenen filmt. Mhm. Also Menschen, die einfach sich fragen, was ist passiert. Ne? Mhm. Also klar, Gerüchte machen die Runde, was ist passiert. Jeder hat irgendwie was anderes gehört von dem, was passiert sein könnte. Genau, und es endet dann aber nicht mit dem Einsturz der Türme, sondern tatsächlich im Nachgang mit den darauffolgenden Tagen, mhm, als die Feuerwehrleute auch nochmal gefilmt und begleitet werden, als sie im Schutt nach Resten, mhm, von Menschen suchen. Mhm. Ne? Also zu Beginn natürlich nach Überlebenden vielleicht, mhm, aber da stellt sich schnell heraus, wir finden hier nichts mehr wirklich. Ne? Also keine wirklichen zusammenhängenden Körper, nur noch, wenn wir Glück haben, Körperteile. Glück im Sinne von, wir können diese Körperteile ins Labor geben, mhm, damit eben Familie und Angehörige eine gewisse Gewissheit bekommen, dass das eben dein Verwandter gewesen ist, vielleicht. Ne? Aber in den meisten Fällen ist im Prinzip alles pulverisiert. Ne? Also da war im Prinzip nichts mehr an Mensch zu finden, sozusagen. Richtig. Ganz, ganz schlimm, ja. Und es zeigt eben auch ganz krass die extrem hohe Belastung, die psychische Belastung, aber auch die, sag mal, physische Belastung, weil das ja auch alles, was da alles im Brand aufgegangen, in Feuer aufgegangen ist. Es waren ja auch wirklich schädliche Gifte, die da irgendwie freigesetzt wurden. Ne? Mhm. Das zeigt diese Doku wirklich sehr eindringlich. Mhm. Zum ersten Mal ausgestrahlt wurde die Doku dann am 10. März 2002, also auch noch relativ nah am Geschehen. CBS hat das Ganze ausgestrahlt zu Beginn. Und bei Erstausstrahlung schalteten in den USA 39,4 Millionen Menschen ein. Also es war somit so das meistgesehene an dem Abend. Interessanterweise hat Robert De Niro die ersten Male quasi die Begleiteinführung sozusagen geliefert. Robert De Niro als ein alteingesessener New Yorker, mhm, ne, hat das nochmal so ein bisschen eingebettet irgendwie.
Ja.
Eine spätere Ausstrahlung im gleichen Jahr, also auch weltweite Ausstrahlungen, fanden dann in 103 Ländern statt. Also es wurde im Prinzip überall gezeigt. Ne?
Ja.
Interessant auch, dass wir wissen ja, dass in den USA Sprache ja durchaus auch zensiert wird, also insbesondere Kraftausdrücke. Mhm. Das ist hierbei unterlassen worden. Also man hat sich ganz bewusst entschieden, das Ganze unzensiert zu zeigen. Die Behörde ist eben nicht eingeschritten, wenn Begriffe wie Fuck oder so gefallen sind. Mhm. Einfach weil man den Eindruck oder weil man vermitteln wollte, dass man Geschichte nicht zensiert, ne? Weil es ein geschichtliches Dokument auch einfach war.
Ja.
Es gibt dazu natürlich unzählige Links zu diesem Anschlag. Mhm. Es gibt diese Doku aber auch online zu sehen, tatsächlich. Ja, es gibt sie im Original, die wir verlinken. Es gibt sie mit deutscher Übersetzung sozusagen.
Ja.
Leicht gekürzt leider, aber auch die werden wir verlinken.
Ja, super.
Und was ich auch nochmal interessant finde, so als Sekundärmaterial, gibt es Aufzeichnungen der amerikanischen Luftfahrtbehörde und der Frühwarnbehörde, die als erste Wind bekommen haben davon, dass sich hier Flugzeuge in der Luft befinden, die da nicht hingehören.
Mhm.
Die eine Stewardess oder Flugbegleiterin, ich glaube, des ersten Unglücksfluges sozusagen, Betty irgendwas, hat per Funk auch Kontakt aufgenommen zum Bodenpersonal. Dazu gibt es, also es in diesem selbst zusammengeschnittenen Stück Film sozusagen gibt es die verschiedensten Aussagen von Bordpersonal, von Bodenpersonal, von Luftfahrtbehörde und so weiter. Und es entsteht immer so ein ganz eigener Eindruck, ohne Bild im Prinzip, also nur mit Text. Ne? Dieses Vormittags in New York, der auch nochmal zeigt, wie überfordert allesamt, weil man überhaupt nicht wusste, was passiert hier eigentlich. Ne? Ja, auch das werde ich verlinken oder werden wir verlinken. Ein ganz wichtiger Tag für New York allemal, denn ganz viele Menschen sind ums Leben gekommen.
Ja.
Ne? Auch heute Ground Zero ist ein Gedenkort, aber vor allem auch ein Friedhof.
Ja, ne? ich fand's
in erster Linie.
Als ich da war, fand ich phänomenal, wie
das umgesetzt wurde. Das ist gut, es ist angemessen umgesetzt worden.
Sehr, also es war wirklich. Ja, es war irgendwie spürbar, natürlich, und auch bedrückend und gleichzeitig auch sehr respektvoll mit diesem Loch hin, dass man nicht schauen kann, was...
Ne, wo, mit dem Wasser, das runterfällt.
Genau, ne? Diese Tiefe da,
der Trauer, die da herrscht oder herrschte und immer noch herrscht wahrscheinlich, eben in so einem Denkmal zu manifestieren.
Schwierig ist natürlich dann auch, es ist einerseits ein Denkmal, es ist eine Attraktion.
Ja.
Klar. Wo Touristen hinpilgern.
Ja.
Gleichzeitig ist es eben auch ein Friedhof.
Ja,
ne? Und die meisten Angehörigen haben eben keinen Ort, wo sie trauern können, wenn sie das denn in Form eines Friedhofes möchten oder brauchen. Und dann ist das eben der Ort, wo, das, wo die letzte Ruhe sozusagen stattfindet.
Genau.
Ne? Ja. Ja. Ich habe überlegt, was könnte ich denn dazu spielen?
Das würde mich jetzt auch interessieren.
Partykracher von 2001, nein, das unterlassen wir. Es gibt einen Bewohner dieser Stadt, der auch einen Song gemacht hat über das Leben in New York, nämlich Billy Joel.
Ja.
Jetzt nicht unbedingt einer, den ich jetzt ständig höre, um nicht zu sagen, gar nicht.
Ja, aber hat schon durchaus ein paar schöne Songs.
Finde ich auch. Unter anderem sein Hit von 1976, New York State of Mind, so eine Art inoffizielle Hymne auch der Stadt, wie es aber doch auch so einige gibt.
Ja.
Und das Stück hören wir uns jetzt gemeinsam an.
Sehr schön. Dann hören wir das jetzt.
Thank you. touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Whoa. It's life. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons. I left them all behind. I'm in a New York state of mind. River line. 'Cause I'm in a New York state of
Atmosphäre.
Ja, besser kann man den Vibe nicht einfangen. Nee. Ne? Sehr, sehr schön. Ja, mir war auch gerade, schwante mir so ein bisschen, wie kann ich das denn jetzt beenden, diese erste Folge, weil wir sind nämlich am Ende schon. Wir haben, glaube ich, auch ganz gut überzogen, aber ist ja egal. Ich meine, bei New York könnte man theoretisch auch noch ein Addendum hinterher knallen, ne, wenn man ehrlich ist. Wer weiß, vielleicht müssen wir es sogar, wissen wir jetzt noch nicht, wissen wir erst bei der nächsten Folge. Mhm. Aber ich dachte mir, komm, nimmst du mal noch einen Künstler kurz zum Ende, ganz kurz nur unter die Lupe, weil er ist in Deutschland nicht so wirklich, er ist hier schon auch bekannt, aber ich glaube, so richtig ein Gassenhauer war er jetzt hier nicht. Mhm. Ich weiß auch, dass er noch aktiv ist, beziehungsweise die Band, weil er hat halt eine Band und die Band heißt so wie er, nämlich Darwin Dees. Mhm. Weiß nicht, ob du den kennst?
Nein.
Okay, das ist eine amerikanische Indie-Folk-Band aus New York und der Frontmann Darwin Smith nennt sich selber Darwin Dees und dementsprechend, genau. Ja, und die Band formierte sich um den und der ist halt ein Sänger und der hat die Wesleyan University besucht und war früher Gitarrist bei den Creaky Boards, wenn das jemandem noch was sagt. Und Ende des Jahres 2009 erhielt die Gruppe dann öffentliche Aufmerksamkeit, lustigerweise in England, als sie ihre Debütsingle Constellations veröffentlichte. Und im April 2010 brachte die Gruppe die zweite Single Radar Detector raus. Dies schaffte sich auf Platz 62 der britischen Single Charts und auf Platz 5 der britischen Independent Charts zu platzieren. Oh ja, und das nach der Gruppe benannte Debütalbum Darwin Dees wurde am 12. April 2010 sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Also die hatten halt in England immer mehr Erfolg als überall anders. Das klingt auch lustigerweise eher britisch, wenn wirst du gleich oder werdet ihr gleich hören. Wir hören jetzt auch den Durchstarter-Track, nämlich Constellations, worüber ich auch damals gestolpert bin. Ich weiß, war, glaube ich, 2010, wo ich den Song zum ersten Mal gehört habe. Ich finde ihn nach wie vor großartig und das Video ist großartig. Und ja, danach würde ich sagen, verabschieden wir uns nochmal von euch. Jetzt erstmal viel Spaß mit Darwin Dees.
schön.
Der Herr Dies.
Ja.
Ja, mit Herrn Dies beenden wir das, nämlich den ersten Teil unserer New York-Folge.
Ja.
Hast du noch was zu sagen zum Abschluss, Natascha?
Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche,
ja.
Wenn wir uns der Stadt weiter widmen.
Richtig.
Werden.
Ne?
Ja. Und wer weiß,
was da noch so kommt.
Genau. Habt eine gute Zeit. Wir werden das auch tun.
Goodbye.
Goodbye. Tschüss. Start spreading the news.